Herzlich willkommen zu Mein Südost, der Stadtteil-Podcast. Ich bin Kati.
Und ich bin Susanne und wir sind die Gastgeberinnen dieses Podcasts. Wir sind Teil der Stadtteilkonferenz Erfurt Südost. Innerhalb dieses Podcasts wollen wir euch Menschen und Einrichtungen aus dem Erfurter Südosten vorstellen. Heute sitzt uns Jakob Kratsch gegenüber von der Stadtverwaltung Erfurt vom Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung. Er ist Projektleiter des Modellvorhabens zur Weiterentwicklung der Stadtbauförderung in Erfurt Südost. Herzlich willkommen, Jakob.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, stelle dich vielleicht gerne einfach mal unseren ZuhörerInnen persönlich selbst vor.
Ja, gerne. Ja, ich bin Jakob Kratsch und ich wohne in Weimar. Ich habe dort Stadtplanung, Stadtforschung studiert, habe dann eine Weile so im Bereich gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten in einem Startup gearbeitet, dann in einem Stadtplanungsbüro und jetzt bin ich erst seit Sommer hier in der Stadtverwaltung für das Modellvorhaben tätig und freue mich auch nur für das Modellvorhaben tätig zu sein. Also ich arbeite an diesem einen Projekt den ganzen Tag, genau.
Okay, du hast verraten, du wohnst in Weimar. Wo arbeitest du denn in Erfurt am liebsten und könntest du uns einen kleinen Ort, einen kleinen Lieblingsort in Erfurt verraten von dir?
ja, also eigentlich arbeite ich am liebsten, wenn ich gerade Mittag esse, beispielsweise an der Gera hier in der Altstadt, finde ich, gibt es wunderschöne Stellen, wo man sich irgendwo durch eine Gasse schleicht und sich dann auf eine kleine Treppe setzt und an diesem Fluss sitzt, der auch so ein bisschen die Geräusche drumherum ausblendet. Das Gleiche ist auch auf dem Petersberg. Da hat man auch das Gefühl, man ist so ein Stück aus diesem Stadtgeschehen und diesem ganzen Drumherum raus. Aber das sind Pausenorte. Wenn ich arbeite, bin ich im Büro in der Wasbergstraße. Dort ist das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung. Das ist ein Zweckbau und erfüllt seinen Zweck. Und ab und an mache ich natürlich auch Ausflüge in den Südosten, wenn ich da Termine habe oder Leute treffe, wenn dort irgendwelche Veranstaltungen sind. Dann, genau, bin ich natürlich auch dort.
Genau, im Erfurter Südosten, Projektleiter des Modellvorhabens, wo wäre denn dein Lieblingsplatz im Südosten?
Ach so, wenn ich im Südosten säße, da, wo säße ich dann? Ich glaube, toll wäre, wenn es ein kleines Büro gäbe in diesem Backsteinturm von dem großen Herrenberg-Center. Dann könnte man gut nach draußen schauen, würde alle Hügel sehen, würde die Mitte sehen und schauen, wer sich da wann wo bewegt und könnte sich vorstellen, was da vielleicht so passieren könnte jetzt und in der Zukunft. Das wäre vielleicht ein guter Ort.
Das wäre auch ein guter Ansatzpunkt für das Modellvorhaben, den Überblick zu behalten und vielleicht auch eine Aussicht zu geben für die nächsten Jahre. Ja, und dazu würde ich mal die Kathi bitten.
Genau, jetzt schalte ich mich ein. Modellvorhaben, hast du jetzt immer schon gesagt, erklär doch mal, was das ist.
Das Modellvorhaben ist ein Stadtentwicklungsprojekt, so würde ich es mal betiteln, in dem die Stadt innerhalb weniger Jahre bestimmte Maßnahmen umsetzen will, um dort im Südosten in einem bestimmten Stadtbereich sozusagen Dinge in Bewegung zu bringen und gerade baulich-räumlich zu verändern. Also es geht um bauliche Maßnahmen im Freiraum, an den Verkehrsanlagen und an sozialen Einrichtungen, also an städtischen Gebäuden.
Genau, also es gibt einmal dieses Geld, wenn ich mich richtig erinnere, vom Bund und auch die Stadt selber bezahlt mit. Jetzt überleg, genau, erzähl einfach nochmal, genau. Wer gibt das Geld und ja. um wie viel Geld reden wir?
Genau, also das ganze Programm, deswegen heißt das auch Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung, ist ein Bundesprogramm. Also es gibt noch weitere Städte, die in diesem Programm sind. In Erfurt haben wir 50 Millionen Euro Fördermittel. Davon ist die Hälfte vom Bund finanziert, 37% vom Land und der Rest von der Stadt Erfurt aus dem Stadtsackerl, sagt man ja immer so schön. Genau.
Genau, und dann tauchte dieses Modellvorhaben auf und dann fiel die, also stadtseitig die Entscheidung, dass ja, für den Erfurter Südosten aufzuwenden, oder?
Ja, genau. Ich glaube, der Prozess ist gar nicht so, kann man wahrscheinlich gar nicht so leicht irgendwie zusammenraffen. Also da kommt ja das eine zum anderen, dass es bestimmte städtebauliche Ideen gibt. Und man schaut, wo kann man die vielleicht umsetzen, wo kann man dort Fördermittel akquirieren. Da ja auch die Stadt Erfurt nicht in der Lage ist, mal eben irgendwelche großen Ideen umzusetzen. Dann kommt an anderer Stelle irgendwie ein Programm auf die Welt und dann schaut man, dass man da eben reinkommt. Und diese Modellvorhaben zur Städtebauförderung haben eben das Ziel, bestimmte städtebauliche Ansätze in diesen Kommunen, also größere Projekte, zu fördern und die umzusetzen.
Genau. Wie lange läuft das Programm?
Das läuft jetzt bis Ende 2026. Genau.
Also klingt sehr sportlich für sag ich mal, für diese Summe, 50 Millionen?
Nein, genau, also 50 Millionen. Wir versuchen uns auch sehr von diesem, also sozusagen in der Kommunikation von diesem Betrag zu entfernen, weil das ist, wirkt wahnsinnig viel, aber in Stadtentwicklungsprozessen oder auch beim Bauen sind die auch schnell mal eben weg, wenn man sich anschaut, was mancherorts gebaut wird. Für hunderte Millionen einzelne Gebäude werden ja auch teilweise gebaut. Wir wollen hier eine ganze Reihe an einzelnen Bauvorhaben mit dem Geld umsetzen. Gleichzeitig gibt es eine Kostenentwicklung, die keiner vorhersehen kann. Und ja, bis 2026, das ist nicht viel Zeit. Alle Kommunen, die im Programm sind, versuchen da auch schon dran zu schütteln und zu rütteln, um das zu verlängern. Wir werden mal sehen, ob da noch irgendwas entsteht. Letztlich müssen wir uns einfach sputen und wenn irgendwo eine Baustelle angefangen ist, dann wird die auch nicht abgebrochen, wenn der 31.12.26 angekommen ist. Dann packen nicht die Bauarbeiten dann ihre Spaten ein und verlassen die Baustelle, weil das Förderprogramm zu Ende ist. Also so wird es auch nicht laufen.
Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Also jetzt können wir ja mal in den 31.12.2026, jetzt springen wir mal und jetzt laufen wir durch den Erfurter Südosten. Also was ist denn anders? Was hat sich denn verändert?
Ja, ich hoffe einfach, dass es, wenn wir da durchlaufen, gerade wenn wir da durchlaufen, sichtbar ist, dass sich in den öffentlichen Räumen, in den Freiräumen ganz viel entwickelt hat, dass man dort neue Funktionen vorfindet und ganz neue Qualitäten, die man vielleicht aus der Altstadt kennt oder die man schon aus dem nördlichen Teil Erfurts kennt. An der Gäraue beispielsweise hat sich ja viel getan im Freiraum. Und dass man solche Entwicklungen jetzt einfach auch im Südosten dann sehen kann, neue Möglichkeiten findet, sich im öffentlichen Raum auch aufzuhalten, sich zu begegnen und dort gerne zu verweilen. Vielleicht kommt sogar mancher aus der Innenstadt dorthin und hält sich dort auf. Und ja, man wird das Gefühl haben, dass diese Siedlungen, die dort ja so ein Stück isoliert auf den Hügeln stehen, auch miteinander besser verbunden sind. Man wird auf soziale Einrichtungen stoßen, die sozusagen angefasst worden sind, wo jetzt die Angebote noch besser stattfinden können, die vielen Akteure, die dort schon sind, auch anbieten. Und letztlich wird man auch auf neue Verkehrsanlagen stoßen, die sozusagen aus diesem 80er-Jahre-Zustand, wo man ja für andere Mobilität geplant hat, rausgekommen sind und beispielsweise jetzt auch Platz bieten für Radfahrende oder für FußgängerInnen, sich dort gut zu bewegen.
Also wenn ich das nochmal so ein bisschen übersetze, also ich komme mit dem Fahrrad an und ich finde einen Weg vor, der mich sicher irgendwie in den Erfurter Südosten bringt.
Genau, der dich vielleicht auch wirklich dazu einlädt, mit dem Rad zu fahren, ne? Also dass der vielleicht auch, wenn du das sonst nicht gemacht hast, der Umstieg auch vielleicht erleichtert wird, mit dem Rad zu fahren oder die Straßenbahn zu nehmen, weil die Haltestelle plötzlich viel sichtbarer und attraktiver ist und die Stadtbahn ja sowieso schon sehr gut dich an die Innenstadt zum Beispiel anbindet.
Ja. Oder gerade Melchendorf, ein Ort, wo man dann oder vielleicht Wege vorfindet, die halt irgendwie sinnvoll sind und wo ich nicht plötzlich vor einer Wand stehe.
Genau. Dieses Verbindungsthema schwingt ja im Modellvorhaben auch die ganze Zeit mit. Also letztlich ist ja die Situation städtebaulich so, dass die Siedlungen voneinander getrennt sind. Man steht vor Mauern, man steht vor Topografie, die man bewältigen muss. Und so sind die Stadtteile, die Siedlungen in den 80er Jahren auch angelegt worden. Also das sollte ja eine neue Stadt sein, die sich abwendet von dem Alten, was man hinter sich lassen will. Und nun sind 40 Jahre vergangen und wir bauen Städte eigentlich heute am besten so, dass sie gut miteinander verbunden sind und vernetzt sind, ne? Und das ist so das, was dort im Südosten auch ein bisschen nachgeholt werden soll. Das ist so diese städtebauliche Perspektive, sage ich mal. Und man kann die auch mit einer sozialen Perspektive dann zusammenbringen, indem man sagt, wir haben Segregation in Erfurt ziemlich stark deutschlandweit gesehen. Wir haben also dort auch eine soziale Spaltung und Entmischung. Wir haben eine Stigmatisierung im Südosten und letztlich können städtische Räume Menschen auch zusammenbringen oder eben nicht zusammenbringen. Und ich denke, um diese ganzen sozialen Prozesse irgendwie besser zu bewältigen, ist es gut, wenn Stadt Leute zusammenbringt und Begegnungen möglich sind, ein Aufeinandertreffen möglich ist.
Ja, und da ist ein Kern ist ja, was ich immer höre, die neue Mitte quasi, was das, glaube ich, ganz gut beschreibt, was du gerade sagst. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, ich würde noch mal kurz noch nicht auf die neue Mitte eingehen. dafür nehmen wir uns gleich noch mal Zeit, weil es einfach, sag ich mal, das gewichtigste oder vielleicht Thema ist. Aber was ist denn so nebenbei noch ganz konkret? Also ich habe so jetzt so das Bild so im Kopf und ich komme gut irgendwo an. Es alles macht mehr Sinn, es stiftet mehr Gemeinsamkeit. Aber welche Orte, also an welchen Orten sehe ich es denn so ganz konkret? Also was ist denn geplant?
Ganz konkret, also ich kann es ja nochmal an diesen drei Themen festmachen. Ich fange nochmal beim Freiraum an, weil auf dem Freiraum liegt auch ein Stück das Gewicht im Modellvorhaben. Also wir haben diese ganzen öffentlichen Räume rund um den Abzweig Wiesenhügel, rund um dieses große ehemalige große Herrenwerk-Center bis hoch zu der Gustav-Adolf-Kirche. Das sind so Transiträume, wo man irgendwie durchgeht, ne? Wirklich aufhalten kann man. Vielleicht lässt sich das aber auch ändern. Die Freiräume auf der anderen Seite der Kranichfelder Straße, diese Paulinzeller Weg, diese Freizeitflächen, sind mit im Programm, also mit der Idee, das alles umzugestalten. Das Umfeld der Judohalle Melchendorf beispielsweise ist so ein öffentlicher Raum. Das sind vielleicht dafür Beispiele. Dann habe ich ja von Verkehrsanlagen gesprochen. Da geht es eben vor allem in der Mitte um den Knotenpunkt Kranichfelder Straße, Habergstraße, Wiesenhügel, diese Brücke, die dort ist. Wir haben eben gleichzeitig die Herausforderung, dass dieses Brückenbauwerk nicht mehr lange standhält, also statisch und auch den Anforderungen, die man heute an solche Brückenbauwerke eben setzt, die sagen sozusagen dieser Brücke keine Zukunft voraus. Deswegen ist das auch eine dringende Herausforderung, damit irgendwie umzugehen. Zum Thema Mobilität haben wir beispielsweise Mobilitätsstationen geplant, also Orte, wo man vielleicht mit der Straßenbahn ankommt oder mit dem Rad und dann findet man dort Carsharing vor oder eine Möglichkeit, E-Mobilität aufzuladen, also eine Vernetzung der unterschiedlichen Mobilitätsformen zu ermöglichen. Und dann haben wir vielleicht als dritten Punkt diese sozialen Einrichtungen im Moment oder baulich, was glaube ich als erstes passieren wird, ist die Sanierung der Schulsporthalle von der Grundschule 34. Es sind sozusagen Dinge, die auch unbedingt schnell passieren müssen und dieses Vorhaben wird einfach auch im Modellvorhaben finanziert, weil es auch thematisch reinpasst. Der Erfurter Sportbetrieb baut ein Sport- und Bürgerzentrum in Windischholzhausen an dem Sportplatz da oben. Genau, das sind so soziale Einrichtungen, auf die sich das Modellvorhaben auch bezieht. Das sind vielleicht so konkrete Beispiele.
Und wie können die Menschen, die vor Ort sind, sich einfach in diese Prozesse einbringen? Also wie können die irgendwie ihre Ideen mit reingeben? Also es gab ja schon Veranstaltungen. Kannst du dazu schon nochmal was erzählen, was schon war und was noch geplant ist?
Ja, wir sind dieses Jahr im Grunde Hals über Kopf gestartet in die Beteiligung. Hals über Kopf sage ich, weil wir auch in diesem Jahr hat sich vieles eigentlich so aufgestellt. Also wir sind im Team sozusagen jetzt gewachsen. Also mein Kollege und ich sind jetzt ja noch da und wir haben ein Büro aus Berlin, Zebralog, und ein Planungsbüro Gruppe Planwerk gewonnen, uns in dieser Bürgerbeteiligung zu begleiten und zu unterstützen. Das fing alles im Sommer an. Und dann haben wir auch gleich die ersten Beteiligungsformate gestartet, ohne so richtig uns konzeptionell erstmal hingesetzt zu haben. Wie gesagt, wir haben eigentlich keine Zeit, jetzt 2 Jahre lang ein Beteiligungskonzept zu schreiben. Wir müssen eigentlich anfangen damit. Ne? Also wenn wir ernsthaft beteiligen wollen, dann müssen wir ja vor der Baumaßnahme mit den Menschen reden und nicht währenddessen oder hinterher. Das wäre ja irgendwie falsch, nicht im Sinne des Ganzen. Deswegen haben wir zu diesem Wettbewerbsverfahren beteiligt im Sommer, wozu wir ja dann noch sprechen. Wir haben an der Judo-Halle auf dem Umfeld einen Workshop gemacht und die Leute einfach eingeladen zu sagen, was sie sich da eigentlich vorstellen. Das war auch ganz interessant, weil es wirklich in einer frühen Phase stattgefunden hat. Also es gab eben noch keinen Plan, wie diese Fläche aussehen könnte. Manche Leute kamen dann und haben gefragt, wo ist denn hier jetzt der Plan, über den ich mit euch rede. Und haben gesagt, nee, es gibt keinen Plan. Was denkst denn du, was hier stattfindet? Ne? Und so wollen wir das eigentlich auch weitermachen, dass wir zu den verschiedenen Vorhaben solche verschiedenen Beteiligungsformate haben, um möglichst verschiedene Gruppen, die dort vor Ort leben, wohnen, arbeiten, einzubeziehen in die Gestaltung dieser ganzen Vorhaben. Genau. Natürlich ist das die Beteiligung des anderen, die Öffentlichkeitsarbeit, also dass wir überhaupt erstmal darauf aufmerksam machen. Im Moment sieht man das ja vor Ort im Grunde noch nicht. Wir planen im Moment eine kleine Ausstellung am Abzeig-Wiesenhügel, wo man sich erstmal grundlegend informieren kann vor Ort, wo man also drauf stößt. Und es wird dann an den einzelnen Standorten der Vorhaben auch nochmal Informationsmöglichkeiten geben.
Genau, ich habe Bodenaufkleber, die dann mal irgendwo auf was hinweisen, ne? Oder
genau,
was
das
soll.
Ist so eine Idee, dass man hier und da sieht, aha, jetzt bin ich hier in diesem Gebiet von diesem ominösen Modellvorhaben und da soll irgendwas passieren und vielleicht steht man dann ein Jahr später an dem gleichen Sticker, aber vor einer Baustelle. Das ist so eine Idee, die wir gerade versuchen umzusetzen.
Wieso eigentlich die Bürgerbeteiligung, frage ich mich gerade. Ist das immanent in diesem Modellvorhaben? Ist das eine tolle neue Idee von dir, Jakob? Oder hat sich das die Stadt Erfurt auf die Fahnen geschrieben? Bei vielen Prozessen oder städtebaulichen Maßnahmen werden die Bürger nicht befragt. Hier ist ein ganz anderer Ansatz. Warum das diesmal so?
Also im Grunde werden bei all diesen städtebaulichen Prozessen die Bürger befragt. Nur oft so, dass man nichts davon mitbekommt. Ne? Und dass es heißt, okay, ich gehe zu einem Bebauungsplan ins Amt, in irgendein Zimmer, da liegen dann die Pläne und dann kann ich dazu meine Meinung abgeben und dann wird die irgendwann abgewogen mit all den anderen Dingen, die da reinkommen. Das ist natürlich eine Beteiligung, die fällt nicht auf, die gibt es aber seit Jahrzehnten. Und inzwischen denke ich, ist im Planungsgeschehen hierzulande klar, dass man, je mehr man die Leute auch mit einbindet, desto besser läuft es eigentlich auch über die Bühne, wird besser angenommen. Ist ja völlig klar, etwas, an dem ich mitgestaltet habe, kann ich mich auch irgendwie identifizieren. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann ärgere ich mich vielleicht umso mehr, was da passiert ist. Aber wenn ich gefragt worden bin, denke ich, ist das was anderes. Und das ist etwas, was in den Modellvorhaben auf jeden Fall Pflichtprogramm ist und auch in der Stadt Erfurt klar ist bei bestimmten großen städtebaulichen Entwicklungen, dass es da eine Bürgerbeteiligung gibt. Und die merkt man aber, glaube ich, oft auch nicht, weil sie auch meist gezielt auf die Menschen zugeht, die es betrifft. Ne?
Ja, aber ich finde auch durchaus spannend hier, also wie du schon gesagt hast, wie frühzeitig Leute hier auch in den Prozess mitgenommen werden und dass das ja vielleicht auch so ein Lernen ist und manchmal auch eine Frage von, also auch personellen Ressourcen. Ne? Grundsätzlich kann man sich ja quasi auch in meiner Rolle als Quartiersmanagerin immer klar auch Leute einfach zu informieren und einfach auch mitzunehmen, aber ich meine, der Tag hat halt einfach 24 Stunden. Aber hier ist einfach, also ich meine, ich denke schon, wenn wir so nächstes Jahr durch den Stadtteil laufen, wenn es stärker nochmal auffällt, sodass Leute auch wissen, sie können ihre Meinung irgendwie quasi damit reingeben und dann nichtsdestotrotz hat das Programm ja eine gewisse Starrheit, die bestimmte Sachen ja schon viel früher irgendwie möglich gemacht hat. Also oder Entscheidungen, die schon irgendwie festgelegt werden mussten.
Na klar, das kommt schon auch dazu. Damit haben wir uns auch in diesem Jahr schon viel auseinandersetzen müssen mit dem Problem, dass die Stadt ja erstmal irrsinnig viel Papier zusammenschreiben musste, Konzepte vorlegen musste, um überhaupt in das Förderprogramm zu kommen. Ja, und dann gibt es die Ansage, ihr müsst aber ganz viel Bürgerbeteiligung machen, schön, machen wir gerne, aber gleichzeitig muss alles schon ganz genau beschrieben sein, welche Vorhaben beispielsweise da im Programm drin sind, von denen ich auch gerade gesprochen habe. Das musste einfach schon festgelegt werden, um überhaupt ins Programm zu kommen, um irgendwann Fördermittelbescheid zu haben und auch als Stadt zu wissen, okay, jetzt kann ich mir diese Bürgerbeteiligung auch leisten, jetzt habe ich die Ressourcen dafür.
Genau, und das ist ja manchmal das, was man so als Bewohnende dieser Stadt nicht sieht. Hm. Vielleicht welche Zwänge da einfach auch so ein Stück dahinter sind. Aber jetzt haben wir schon ganz lang schon mal auf die neue Mitte quasi angesprochen. Jetzt erklär doch mal, was ist denn so die neue Mitte und was hat denn das mit dem Wettbewerb zu tun?
Wo fange ich denn da an? Also vielleicht fangen wir so an, dass diese ganzen Themen, um die wir gerade schon gekreist sind, sich eigentlich in dieser neuen Mitte so ein Stück weit wie unter so einem Brennglas treffen. Also wir haben dort diese Barrieren durch die Verkehrsanlagen, durch die Topografie, durch diese Rückseiten, von denen ich gesprochen habe, von den Siedlungsteilen und gleichzeitig aber auch die größten Potenziale. Ja, wir haben diesen Abzweig Wiesenhügel mit der irren Straßenbahnanbindung, sage ich mal, Stadtbahnanbindung, wo irgendwie zwei Bahnen im 10-Minuten-Takt verkehren Richtung Stadt oder rauswärts. Wir haben diese großen Freiflächen, also städtische Flächen, wo die Stadt überhaupt auch Zugriff hat. Ja, das ist ja auch immer die Frage, kann ich irgendwo was gestalten innerhalb der nächsten Jahre oder muss ich vorher Grundstücke sortieren oder sowas mit privaten Eigentümern verhandeln? Also dort gibt es auch ganz viel Gestaltungspotenzial. Und man kann dort diese Themen bearbeiten und damit auch versuchen, diese Ziele zu erreichen, die hinter Modellvorhaben stehen. Deswegen dieser innere Bereich. Und dort, denke ich, ist auch diese Verbindungsidee entstanden in diesem Bereich. Also die wurde ja schon vor bestimmt 3 Jahren vorgedacht, was man dort machen kann. Und da das, wenn man dort anfangen will, umzugestalten, trifft man eben auf sehr viele Themen, auf diesen Verkehr, diesen Freiraum, diesen Städtebau, diese Gebäude, wie die stehen und kommt dann als Stadt schnell zu dem Schluss, hier brauchen wir irgendwie eine richtig gute Idee, was wir dort machen. Und wir sind uns eigentlich auch alle selber nicht einig, das kommt ja noch dazu. Ja. Also ist in der Bürgerbeteiligung so, dass man, wen man fragt, jeder erzählt was anderes, was er sich wünscht. Das Gleiche passiert aber auch in der Stadtverwaltung, wenn man da die Leute fragt, was sie sich wünschen. Jeder hat natürlich eine andere Vorstellung, was dort richtig und falsch ist. Deswegen braucht man für sowas Komplexes eben so ein Wettbewerbsverfahren. Das ist ein gängiges Instrument, um an so eine Fragestellung ranzugehen.
Genau, Wettbewerb. Wie kann ich mir diesen Wettbewerb vorstellen?
Ja, das funktioniert so. Ich kann das ja mal chronologisch beschreiben. Also es fängt damit an, dass die Stadt sich klar werden muss, was sie für eine Frage hat. Also das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, das beschreiben wir auf ungefähr 80 Seiten. Ein Dokument, was sozusagen als Aufgabe verstanden wird an PlanerInnen, die dann daran teilnehmen und Ideen entwerfen. Also wir haben über den Frühjahr bis Sommer auch mit Bürgerbeteiligung, dazu gab es dann eine Veranstaltung, mit eine öffentliche Veranstaltung und eine Veranstaltung mit den Ortsteilräten, in der wir diese Aufgabe besprochen haben, die eben zusammengezurrt in so ein Dokument ist. Dazu kam dann noch eine Verkehrsstudie, die die Stadt gemacht hat, also durch ein Verkehrsplanungsbüro, um überhaupt zu schauen, was ist dort eigentlich an diesem Abzweig Wiesenhügel mit dieser vertrackten Kreuzung und dieser Brücke und den Straßen, was ist da eigentlich noch alles so denkbar? Dazu wurde eine Studie erstellt mit verschiedenen Varianten, also wie so einen Bausteinkasten kann man sich das vorstellen. Die wurden dann auch noch diskutiert und ausgewertet und das ist sozusagen auch noch mit eingeflossen in diese Aufgabenstellung. Und mit dieser Aufgabenstellung wurden dann noch alle möglichen Gremien beteiligt. Das kommt ja in der Stadt dann noch, auch noch natürlich dazu, also der Bauausschuss, die Ortsteilräte und letztlich auch der Stadtrat hat diesen Text bekommen. Und hat auch einstimmig gesagt, ja, machen wir so. Und dann haben wir Ende September diesen Wettbewerb ausgelobt. Das heißt dann, dass man in unserem Fall zunächst einmal nach draußen fragt, wer will denn teilnehmen an diesem Wettbewerb? Und das verknüpft man mit Anforderungen. Also in unserem Fall haben wir gesagt, wir haben diese 3 Themen und wir wollen die zusammendenken. Also wir wollen nicht sagen, jemand denkt irgendwie über schöne Parks nach, dann haben wir einen anderen, der denkt über die Straße nach und über diese Kreuzung und noch ein anderer sagt, na, baut doch da noch 4 Häuser hin, dann gehört das alles zusammen. Sondern wir wollen es eben zusammen haben und haben deswegen nach Planungsteams gefragt aus jeweils 3 Büros, aus einem Stadtplanungs- oder Architekturbüro, mit einem Landschaftsarchitekturbüro, mit einem Verkehrsplanungsbüro. Also haben gesagt, tut euch immer sozusagen zu dritt zusammen oder jedenfalls diese 3 Kompetenzen müsst ihr mitbringen als Team. Dann dürft ihr sozusagen hier teilnehmen am Wettbewerb. Ja, jetzt haben wir den Wettbewerb mit 10 solchen Planungsteams. Das heißt, dahinter stecken 30 Büros aus ganz Deutschland, die sich dafür beworben haben. Also da bewerben sich dann auch mal noch 2 Büros mehr, die aber die Anforderungen nicht erfüllen, teilzunehmen. Die können dann eben nicht teilnehmen. Und diese Büros bekommen dann den Text. Dann haben wir Rundgänge mit denen gemacht, waren vor Ort unterwegs. Die haben ganz viele Fragen gestellt, haben natürlich irgendwie gesucht, was sie da alles so machen können, um diese Aufgabe zu verstehen, die eben sehr komplex ist in unserem Fall. Und jetzt sind wir mitten in der Bearbeitungszeit eigentlich dieser Büros. Also der Rückfragezeitraum ist sozusagen noch abgelaufen. Alles muss jetzt geklärt sein und nun sitzen die da irgendwo hoffentlich und überlegen sich gute Ideen. Und wir bereiten jetzt das große Finale dieses Wettbewerbs vor. Das ist dann das Preisgericht. Also wir haben ein Preisgericht aus 15 Stimmen. Davon sind 7 Vertreter und Vertreterinnen der Stadt, des Bundes und des Landes aufgrund dieses Förderprogramms. Ja, also das sind dann so Dezernenten und Amtsleitungen und eben jemand von Bund und Land. Das ist das Sachpreisgericht. Die haben alle eine Stimme dann in dieser Tagung, sage ich mal. Und dann gibt es dazu noch 8 Stimmen im Fachpreisgericht. Das sind also Fachleute, die aufgrund ihres Fachs dabei sind. Nicht, weil sie sozusagen zur Stadtverwaltung gehören oder sowas, sondern weil sie Professoren für Landschaftsarchitektur irgendwo an der Universität sind und da ganz viel Erfahrung mitbringen. Und in diesem Fachpreisgericht sind dann auch alle 3 Themen abgebildet. Also wir haben dort VerkehrsplanerInnen dabei, LandschaftsplanerInnen und Stadtplanerinnen. Und das sind 8 Stimmen. Wer jetzt richtig gut eurem Podcast zuhört, der wird sagen, Moment, das erste sind 7 Stimmen, das zweite sind 8 Stimmen. Und das kommt wirklich daher, dass der Schwerpunkt auf dieser fachlichen Frage steht. Also im Zweifel kann sozusagen das Fachpreisgericht aufgrund seiner fachlichen Expertise das Sachpreisgericht, wo die VertreterInnen der Stadt und des Bundes und des Landes drin sitzen, überstimmen sogar, ne? Das ist so vorgeschrieben, das muss man einfach so machen. Da muss also man als Stadt auch schlucken und sagen, wo geht das wohl hin? Aber so ist dieses Instrument angelegt. Ja, also es geht wirklich im Wettbewerb darum, eine richtig gute fachliche Lösung erstmal zu finden für diese Fragestellung. Auf all das zielt es hinaus.
Bist du Teil des Fach- oder Sachgerichts?
Nein, ich habe da leider kein Stimmrecht. Es gibt aber noch eine Reihe anderer Akteure und Akteurinnen, die da mit rumwuseln, sage ich mal. Die haben keine Stimme, aber bin sozusagen beratend dabei. Es sind auch VertreterInnen der Stadtratsfraktion zum Beispiel, die konnten jeweils eine Person entsenden als Berater in diese, ich sage jetzt mal, Tagung dazu. Also es geht ja wirklich den ganzen Tag, können wir dann auch noch drüber reden, wie sowas abläuft. Es gibt auch ein Gremium, das heißt Vorprüfung. Also da sind dann auch Fachleute drin, die dieses Material erstmal nehmen. Ein paar Tage vorher schon, das ist alles auch streng geheim. Also es ist völlig unklar, welche Büros dort welchen Entwurf abgeben. Das ist alles mit Tarnzahlen überklebt und so weiter. Und weil wieder dieses Fachliche im Vordergrund steht. Also nicht mit Dr. Meyer haben wir doch immer gute Straßen gebaut. Das soll halt keine Rolle spielen. Und diese Vorprüfung schaut sich die Entwürfe ganz genau an. Nach verschiedenen gibt es sozusagen Kriterienkatalog und die bewerten die dann erstmal und sagen, also diese Brücke funktioniert überhaupt nicht, wie soll denn das gehen? Und dann gibt es da einen roten Punkt drauf zu dem Thema oder sowas. Und sozusagen da müsste nachgearbeitet werden in der Richtung, dann würde es vielleicht funktionieren. So in die Richtung geht das dann. Die schreiben dann einen Bericht darüber und den kriegt dann sozusagen dieses Preisgericht an dem Tag, am 15. März übrigens, noch mit zur Hand. Am 15. März stellt diese Vorprüfung dann auch erstmal die Entwürfe vor, denn das Preisgericht sieht die Entwürfe wirklich erst an dem Tag. Also die sollen sich nicht vorher schon irgendwie treffen, abends am Biertisch und schon mal überlegen, sondern die werden an dem Tag mit diesen Ideen konfrontiert und das ist natürlich eine Menge Material. Deswegen ist die Vorprüfung da und gibt sozusagen schon mal eine neutrale, sachliche Bewertung ab. Ja. Und dieses Preisgericht läuft dann so ab, dass es Rundgänge gibt. Also es gibt dann, immer wieder steht man auf, diese Entwürfe werden diskutiert. oft wird in der ersten Runde werden dann vielleicht schon zwei rausgeworfen, weil die einstimmig sagen, nee, darüber brauchen wir gar nicht reden, das ist irgendwie nicht so gut. Und dann wird es sozusagen immer weiter verdichtet und diskutiert und am Ende gibt es dann Preise. Also einen ersten Preis, einen zweiten, einen dritten Preis, manchmal auch zwei zweite Preise, das ist unterschiedlich. Und auch Anerkennungen für bestimmte Entwürfe, weil sie irgendein Thema besonders gut bearbeitet haben oder eine besonders gute Idee dazu hatten.
Und dann gibt es einen ersten Platz. Heißt es, dass der erste Platz dann umgesetzt wird oder wie geht es denn dann weiter?
Ja, also das Versprechen ist, mit dem ersten Preis sozusagen in Verhandlung zu treten und mit denen dann sich auf dem Weg zu einem Masterplan zu machen oder Rahmenplan kann man das auch nennen. Also die sagen dann, gut, wir machen jetzt mit der Stadtverwaltung aufgrund dieser Ideen einen fertigen Plan, in welche Richtung das alles gehen soll. Das ist dann von dieser ersten Stufe, sage ich mal, das Ergebnis.
Mich würde interessieren, in welchen Abständen nochmal die Bürger einbezogen werden, weil du jetzt den März erwähntest, und dann ist das Verfahren abgeschlossen, es gibt einen Preis, es gibt ein Büro, was beauftragt wird. Wann wäre außer den Aufstellern am Wiesenhügel etc. im Stadtgebiet denn noch eine Möglichkeit, die Bürger zu beteiligen? Was ist geplant?
Also jetzt bezogen auf die neue Mitte, über die wir gerade sprechen, ist es dann so, da muss ich vielleicht diesen Prozess mal noch weiter erklären. Wir werden dann möglichst schnell Öffentlichkeitsarbeit machen und sozusagen diese Entwürfe der Öffentlichkeit auch zeigen, die dort aus diesem echt geschlossenen, geheimen Verfahren irgendwie rausrutschen am Ende. Werden dazu auch Workshops machen oder sowas, die Leute fragen, was sie davon halten, die Meinung auch einholen. Also wird wahrscheinlich eine Ausstellung geben, irgendwo im Südosten. Wir versuchen da gerade sozusagen Dinge, Möglichkeiten zu finden, räumlich das zu präsentieren und dann können wir dort auch Veranstaltungen machen, um zu beteiligen. Und dann geht es eben so weiter, dass man in diesem Rahmenplanungsprozess, also wo dann dieser endgültige Plan erstellt wird, natürlich Dinge auch wieder sozusagen noch einfließen lassen kann. Es ist sowieso alles in dieser ersten Stufe, geht es um grobe Leitlinien, ja, um grobe Ideen, was dort in welchen Teilräumen passieren kann, wie man mit den Verkehrsanlagen im Groben umgeht. Und um dann weiter zu Details zu kommen, sind ja noch weitere Schritte nötig. Da kann man also dazwischen wieder Beteiligung machen und die Meinung der Leute vor Ort einholen.
Ja, klingt auf jeden Fall irre komplex. Ich habe mich gefragt, beim ersten, also der erste Preis und dann, aber ihr sagt, es kann ja auch Anerkennung geben, wo man denkt, also ich meine, die eine Idee hatte hier ist richtig cool, das ganz Gesamte war jetzt vielleicht nicht so preiswürdig, aber die eine Idee könnte man quasi, sowas kann man dann einfach mit reinnehmen und sagen, dem ersten Preis, die Lösung fand man jetzt noch ein kleines bisschen besser oder die fand die Fachlichkeit oder die und also das Preisgericht ein kleines bisschen besser? Ist sowas möglich oder?
Ja, im Grunde schon. Also es wäre ja schade, ganz tolle Ideen dann fallen zu lassen, sodass solche Dinge dann oft auch noch aufgenommen werden. Dann kommen halt so Urheberrechtsfragen dazu. Manchmal müssen diese Ideen dann tatsächlich abgekauft werden, ja. Aber das ist alles auch gang und gäbe. Also das wäre jetzt nichts total Besonderes.
Und sitzen die, also die dann eingereicht, die Büros, also die Dreierteams, die jeweils eingereicht haben, sitzen die einfach mit dabei, um ihren Entwurf zu erklären oder sind die da ganz außen vor? Also die haben eingereicht und...
Richtig. Also die sind tatsächlich in dem Verfahren dann, also die sind an diesem Tag nicht dabei. Die müssen wirklich die Planungen auch so darstellen, die Pläne so zeichnen, dass man die sehr gut lesen kann, dass sie nachvollziehbar sind. Entsprechend haben die dann in der Regel auch eine hohe Qualität. Also das wird man dann im März sehen. Das sind wirklich Pläne, wo man sich gerne ranstellt und die man sich gut angucken kann. Es gibt auch direkt einen Leistungskatalog, der verlangt wird. Das soll ja vergleichbar sein. Deswegen haben die so bestimmte Dinge, die sie abgeben müssen. So einen Gestaltungsplan, der einen bestimmten Maßstab hat, wo bestimmte Dinge dargestellt werden sollen. Dann sollen die auch mal so eine Vogelperspektive erstellen und mal so eine Fußgängerperspektive skizzieren, wie es da in irgendeinem bestimmten Raum, der ihnen wichtig ist, aussieht. Also da kriegen wir dann schon recht viel Material, was dann so Ausblick auf mögliche Zukunft wirft. Das wird, glaube ich, auch ganz spannend. Auch in der Beteiligung natürlich, ja. Wenn man über so Bilder spricht, da kommt ja eine ganz andere Energie, als wenn wir immer so irgendwelche Theoriekonstrukte sozusagen besprechen.
Ja, das ist ja dann nochmal, du kommst ja vom Fach auch, mir geht es ja oft so und ich denke anderen auch, wenn ich nur so auf Pläne gucke, so abstrakt, dann kann ich mir das ganz schlecht vorstellen. Also da braucht es nochmal was anderes, das dann auch quasi zu übersetzen. Was bedeutet denn das dann quasi für mein Arbeitsweg oder für den Ort jetzt hier?
Ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass da auch Pläne dabei sind, die du auch richtig gut verstehen kannst.
Also wir werden dann schauen.
Ja, wir werden dann schauen. Das können wir dann noch auswerten.
Das können wir dann auch. Genau, die aus. Also spätestens dann, genau, bei der Ausstellung bin ich schon sehr gespannt. Werde ich sie auch das erste Mal dann einfach sehen. Also jetzt erster Preis, gehen wir nochmal hin. Erster Preis, ja. Das wird ausgestellt, die Leute können einfach gucken.
Wir stellen auch die anderen Arbeiten aus, ja. Also ist ja auch interessant, die Leute zu fragen, welcher Aspekt ist dort für euch gut, welcher nicht und so weiter, dass man das auch so ein bisschen vergleichen kann. Vielleicht laden wir auch mal so ein Planungsbüro ein und sagen, stellt es doch mal vor bei einer Veranstaltung. All solche Dinge sind denkbar und über all die denken wir auch gerade nach. Was allerdings dadurch erschwert wird, dass auch wir das Ergebnis noch nicht kennen. Ja, also wir denken über eine Ausstellung nach, von der wir noch nicht wissen, was wir eigentlich ausstellen. Ja.
Aber ich meine, gut, bestimmte Sachen sind ja, es klingt einfach sehr reguliert, einfach dadurch, dass es ja auch um, sag ich mal, für die Büros ja auch um Geld geht. So dass man wahrscheinlich weiß, dass es bestimmte Pläne geben wird. Aber wie innovativ die Büros sein werden, das ist nochmal wahrscheinlich ein bisschen unklar. Also ihr werdet irgendwas ausstellen, dann geht es nochmal so ins Gespräch und dann können auch nochmal die Menschen vor Ort sagen, ja, ist irgendwie cool, aber passt hier gar nicht her oder was auch immer dann kommt oder richtig coole Idee, schöne Idee. Und dann hat das Büro, also dann wird nochmal ein bisschen was verändert. Also ich höre jetzt, der Preisentwurf, der erste Preis, der wird jetzt nicht 1:1 umgesetzt, sondern da fließen auch nochmal so Gedanken rein. Den wird man dann schon wahrscheinlich noch erkennen, aber da wird nochmal irgendwie gefeilt.
Da wird dann nachgefeilt, nachjustiert. Also das ist ja jetzt auch, diese Büros bearbeiten das ja jetzt sozusagen von Oktober bis Februar. Das ist ja gar nicht so lange. Ne? Da kann man gar nicht alles an Erfahrungen, an Wissen aufsaugen, was hier in der Stadt für so eine Fragestellung da ist. Aber das ist auch okay. Also für gute Ideen kann man sich ja auch in so einem kreativen Prozess auch mal zurücklehnen und sagen, ich gucke jetzt aus dem Fenster und spinne jetzt mal und denke mir was Gutes aus. Und dann, deswegen ist es dann aber nötig, natürlich im Prozess danach nochmal genauer hinzugucken und nachzujustieren. Und dann gibt es sozusagen diesen Masterplan, um sich über grobe Ideen zu verständigen, wie das Ganze dort laufen kann. Und gleichzeitig zünden wir sozusagen die zweite Rakete, nämlich die zweite, wir nennen es immer Stufe, deswegen komme ich auf dieses Raketenbild, eine zweite Wettbewerbsstufe, mit der wir bestimmte Teilräume aus dieser Idee rausnehmen und dann einen Realisierungswettbewerb hinterher schieben. Da läuft sozusagen dieses Verfahren dann nochmal los, aber bezogen wirklich auf, ich sage jetzt mal zum Beispiel, die Freiflächen um den Siebichen, Großes Herrenberg Center und Paulinzeller Weg und vielleicht noch Richtung Holzergraben, irgendwie diese öffentlichen Räume mit dem Modellvorhaben umzugestalten, vielleicht auch was von den Verkehrsanlagen angenommen, da soll wieder eine Brücke gebaut werden, vielleicht sagt man auch, die Brücke muss aber bestimmte Dinge können, die muss durchlässig sein, muss ein gutes Bild abgeben, deswegen nehmen wir die auch noch mit rein und dann machen wir eine zweite Wettbewerbsstufe, um dann ganz konkrete Pläne zu bekommen und ein Planungsbüro zu finden, beispielsweise dann ein Landschaftsarchitekturbüro, was dann wirklich ganz konkret die Planung für so eine Umgestaltung macht.
Aber die beziehen sich dann auf den ersten Preis?
Genau.
Also das ist schon so ein bisschen, der Rahmen ist der erste Preis, genau. Aber es heißt, okay, jetzt.
Ich sag mal ein Beispiel, also vielleicht ist jetzt Quatsch, aber der erste Preis stellt fest, ein Vergnügungspark am Siebichen wäre eigentlich eine gute Lösung. Alle sagen, juhu, das ist ja eine tolle Idee, bauen wir doch da einen Vergnügungspark hin. Und dann haben wir die zweite Stufe und sagen, liebe Fachwelt, jetzt plant uns mal einen richtig guten Vergnügungspark. wer macht das mit uns, wir machen einen Wettbewerb. Und wer die beste, wer den am besten gestaltet, der plant den dann mit uns. Also das sind diese zwei Konkretisierungsschritte, sage ich mal. Und ein Wettbewerbsverfahren ist auch ein Vergabeverfahren, das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Also die Stadt kann ja eh nicht sagen, jetzt nehmen wir uns unseren Lieblingslandschaftsarchitekten von nebenan und planen mit dem da den Park oder den Vergnügungspark, sondern die muss ja sowieso ganz viele Fragen und nach bestimmten Kriterien dann so einen großen Auftrag vergeben. Und das kann sie auch mit dem Wettbewerb machen. Das ist noch wichtig zu verstehen. Also man müsste sowieso ein großes Verfahren machen, um ein Planungsbüro zu finden. Und durch einen Wettbewerb kriegen wir aber diesen fachlichen Anspruch mit rein in das Verfahren. Diese Qualität, die wir wollen.
Also das Kriterium ist einfach die Fachlichkeit, nach der dann ausgewählt wird. Also wer hat die fachlich beste Idee?
Genau, also wir entscheiden vor allem nach Idee. Ne? Also wir sagen schon nur im zweiten Schritt dann zum Beispiel, wir wollen nur Büros teilnehmen lassen, die bestimmte Projekte schon mal umgesetzt haben. Ne? Dass wir haben ja auch nicht viel Zeit, also wir können es uns dann nicht leisten, mit Leuten zu arbeiten, die vielleicht die tollste Idee haben, aber eigentlich noch gerade von der Uni kommen und noch nicht nie sowas gemacht haben. Die müssten sich dann mindestens mit einem anderen Büro zusammenschließen und sagen, hey, mit denen machen wir das dann. Die haben schon Projekt X, Y und Z durchgeführt. Ja, dann könnten die auch teilnehmen. Und dann steht aber wieder die gute Idee im Fokus oder der gute Plan, wie das aussehen kann. Wer den besten Vergnügungspark uns darstellt, zum Beispiel. Es ist jetzt, ich sag's nochmal, ne? Das war jetzt einfach so zum Veranschaulichen.
Ich freue mich jetzt schon auf den Vergnügungspark.
Wer weiß. Nee.
Wer weiß, vielleicht kommt da was.
Ich habe etwas genommen, was ich bisher noch nicht als Idee gehört habe. Also,
genau, damit es nicht heißt.
Ich versuche jetzt hier nicht schleichend den Vergnügungspark unterzukriegen.
Das ist, genau, wir werden sehen. Wir werden sehen, was da kommt. Aber trotzdem bin ich schon ein kleines bisschen verwirrt. Warum braucht es zwei, also was hat die... Warum nicht nur die zweite Phase? Warum braucht es also Phase 1? Weil die Büros wären dann faktisch ja eigentlich, liefern die erstmal so die Grundidee, so habe ich es für mich jetzt übersetzt, aber machen dann ja gar nicht die Umsetzung.
Ja.
Warum?
Naja, man muss vom Groben ins Detail planen und wir brauchen erstmal eine Idee aufgrund dieser Gemengelage aus Verkehrsanlagen, Freiraum, Topografie, städtebaulichen Fragen, also wo stehen überhaupt Baukörper und all diese Fragen wollen wir eben zusammendenken und brauchen erstmal einen groben Plan, der eben besagt, was weiß ich, lass doch die Brücke weg und schaff da eine Ebene, dann habt ihr so viel Platz für einen neuen Freiraum oder nee, lass die Brücke da, weil das funktioniert gut, die Verkehrsarten sind getrennt, man kann sicher durch einen Tunnel, ne? All diese Fragen müssen wir erstmal klären, um dann zu sehen, was davon setzen wir jetzt in welchen Schritten um? Es braucht diese zwei Schritte. Also sonst plant uns jetzt jemand irgendwo eine Brücke und irgendwo plant uns jemand eine Freifläche. Aber eigentlich haben wir ja gesagt, das soll doch alles besser miteinander zusammengehören in dieser Mitte. Und deswegen können wir das nicht isoliert betrachten.
Also einer, der erstmal oder Büros, die erstmal das Große denken. Und da erstmal festgelegt wird und dann weitere Büros, die sich bewerben können, die dann das umsetzen, also irgendwie quasi, realisierbar machen.
Genau,
also dann
genau.
Gucken, was heißt denn das jetzt wirklich ganz konkret?
Genau. Letztlich brauchen wir dann ein Büro, was wirklich mit uns plant und sagt, dort steht die Bank und die sieht so aus. Und dort stehen die Lampen und die sehen so aus. Und die Wege laufen da entlang und dort und
und so detailliert ist es im ersten Entwurf noch nicht.
Genau. Das sieht vielleicht dann erstmal so aus, weil die Büros natürlich auch Visionen kreieren und Bilder zeichnen. Aber so konkret wird es dann erst im zweiten Schritt. In der Planung für ein tatsächliches Bauvorhaben dann. Also im ersten Schritt werden wir auch Bilder bekommen von Orten, die wir zunächst gar nicht gestalten können. Es wird auch die Frage aufgeworfen, was ist eines Tages, wenn der Friedhof dort aus der Bindung fällt in den 2050er Jahren, also es ist lange hin, was machen wir denn dann da? Ja. Mhm. Dafür werden die auch sogar schon erste Ideen liefern, die man dann diskutieren kann. Und die werden wir jetzt aber mit dem Modellvorhaben ja um Gottes Willen nicht, da können wir ja nichts anfangen sozusagen, das ist ja noch lange hin.
Genau, da wird es erste Visionen quasi auch für diese Orte geben Und ich meine, für alle, die dann vor Ort dann sind und sich vielleicht mal dann den Plan angucken, erstmal so ein, das sind so Visionen und davon werden Sachen umgesetzt werden bis 2026 und ein paar Sachen bleiben erstmal als Vision, weil sie noch nicht angefasst werden können. Genau. Und mal gucken, was da 2050 in der Stadtverwaltung jemand damit macht.
Genau. Also genau, letztlich gibt es hier und da auch in der Stadt solche Masterpläne oder Rahmenkonzepte, die bestimmte Leitlinien für Räume festlegen. Also im Moment wird auch zum Petersberg so ein Rahmenkonzept bearbeitet nochmal, um zu sagen, was wollen wir denn nun eigentlich da oben? Ja, also da gehen ja auch die Meinungen sehr auseinander und dann hat man einfach durch dieses Instrument, durch diesen Plan einen Prozess, in dem sich alle mal verständigen müssen und auf einen Nenner kommen. Weil am Ende muss man ja dann irgendwas gestalten oder auch nicht.
Und je mehr Leute und mehr Gedanken da reinfließen, umso besser dann und vielleicht auch umso sinnvoller dann wahrscheinlich für vor Ort.
Das hoffen wir, genau.
Ja.
Und umso mehr kann man es dann auch annehmen, wenn man damit einbezogen worden ist jedenfalls. Und sich damit identifizieren. Und darum geht es ja auch gerade bei der neuen Mitte.
Genau, weil grundsätzlich ist es ja ein... Also ich begreife es für mich immer so als Riesenchance einfach auch für den Südosten. Ein paar Sachen, die einfach wohl lange nicht angepackt worden ist, wo du auch sagst, die Brücke. Also grundsätzlich müsste man dann eh irgendwas machen, weil die einfach nicht mehr quasi so funktioniert, wie sie eigentlich mal geplant war oder gedacht war, da irgendwie was reinzumachen.
Ja. Ja, gerade die Verkehrsanlagen, die werden uns auch die ganze Zeit weiter gestalten. Die Verkehrsanlagen werden uns weiter beschäftigen, natürlich mit den Menschen. Also da merken wir schon jetzt, da wird wahnsinnig viel natürlich drüber diskutiert, weil jeder nutzt das, kann sich irgendwie, hat da, der eine will da gut mit seinem E-Rad durch, der nächste mit dem Auto, jemand anderes will gut zur Straßenbahnhaltestelle kommen, der eine findet den Tunnel schön, die andere findet den Tunnel nicht so schön. Das ist sowas ganz Konkretes, worüber wir jetzt schon am meisten diskutieren mit den Leuten, weil es auch am vorstellbarsten ist und ja, wie man gut sagen kann, das funktioniert für mich, für meinen Alltag gut oder nicht. Bei den Freiflächen zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, kann man sich gar nicht so leicht vorstellen, wie das noch sein könnte. Das fällt mir selbst auch schwer. Also da werden uns diese Bilder dann helfen, darüber ins Gespräch zu kommen.
Ja, und ich war ja bei der BürgerInnen-Veranstaltung auch an der Judo-Halle dabei und ich fand es schon sehr spannend, also wo es ja auch darum geht, da mal, was du vorhin Aufenthaltsqualitäten genannt hast, also wo vielleicht Spielgeräte sind, wo vielleicht Bänke sind, was auch immer. Gibt es ja erste Ideen. Und was so ein Platz verändert, den ich bis jetzt auch nur so als Ort wahrgenommen habe, wo ich durchgehe, um vielleicht nach Melchendorf zu kommen. Und wenn dann plötzlich war da ja eine Tischtennisplatte aufgebaut und Spielgeräte und wo Kinder einfach gespielt haben und wo, ja, ich glaube, Erwachsene einfach auf den Stühlen gesessen hat, was das so mit diesem Ort gemacht hat. Ja, und ich finde trotzdem nochmal gut, was du sagst, dass es halt immer ganz viele Meinungen gibt und die sind teilweise halt sehr, sehr konträr. Und das macht den einen zufrieden, was den einen zufrieden macht, macht die andere unzufrieden. Aber das ist ja so die große Herausforderung.
Ja, das verhexte Problem in der Beteiligung auf jeden Fall. Und man selbst ist ja auch eingenommen, also man kann nicht mit der Idee dahin gehen, ich bin völlig objektiv und höre mir das jetzt an. Nein, man baut ja eine Bindung auf zu dem Projekt. Jeder, der da längere Zeit das begleitet und bildet sich seine eigene Meinung. Und damit muss man dann umgehen, ne, mit diesen verschiedenen Wünschen, die vielleicht den eigenen Vorstellungen so gar nicht teilweise entsprechen, andere umso mehr. Ja, aber letztlich denke ich, ist es wichtig, das alles anzuhören, auf jeden Fall wertzuschätzen, mitzunehmen. Das Ganze wird, also jetzt in dem Beispiel, was du erwähnt hast, wird ja gerade dokumentiert. Also es gibt sozusagen dann einen Bericht über diese Werkstatt, wo das alles aufgenommen ist, wertungsfrei wiedergegeben ist. Und das kriegt dann letztlich auch das Planungsbüro, was dann dort diese Freifläche beplant zur Hand.
Wann wäre denn ein konkreter Baubeginn? Wann wäre denn ein konkreter Spatenstich vor Ort möglich?
Für die Freifläche an der Judo-Halle kann ich das noch nicht sagen.
Für die neue Mitte oder die Freiräume darum
herum? Na, bei der neuen Mitte haben wir jetzt sozusagen im nächsten Jahr noch diese zweite Wettbewerbsstufe, also im Jahr 23. Ich spreche jetzt mal ganz grob, dann haben wir im Jahr 2024 wahrscheinlich die weitere Planung. Also wir haben dann Planungsbüros, mit denen wir daran arbeiten, das alles auszufeilen. Und dann hoffe ich, dass man im Jahr 25 dort anfangen kann, wirklich baulich aktiv zu werden. Und dann haben wir andere Baustellen, fangen nächstes Jahr an. Also die Turnhalle, die ich erwähnt habe, definitiv in Windischholzhausen, das Bürger- und Sportzentrum, am Family Club, das Umfeld beispielsweise, also der Family Club da auf dem Drosselberg wird ja gerade schon saniert und das Umfeld davon soll auch erneuert werden. Da liegen uns jetzt auch erste Planungen vor. Das kann dann also auch irgendwann nächstes Jahr starten. Und bei dem Umfeld der Judohalle muss jetzt das Fachamt, also das Garten- und Friedhofsamt, dann erstmal auch wieder eine Vergabe machen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Also das ist dann natürlich kein Wettbewerb in dem Fall, aber die müssen sozusagen dann auch die Aufgabenstellung formulieren und nach einem Planungsbüro suchen, was dann diese Aufgabe bearbeitet.
Das heißt aber, es gibt auch schon dann wirklich sehr konkrete Veränderungen im Stadtteil für die BürgerInnen?
Ja, also konkret für einzelne Personen, sobald die ersten Baustellen fertig sind und dann im Laufe der nächsten Jahre immer mehr hoffentlich. Ja.
Ich denke auch 2025 ist dann so Peak wahrscheinlich.
Natürlich wird das auch erstmal anstrengend an manchen Stellen, ja, also keine Frage, das ist schon auch nicht leicht, sich auf Baustellen zu bewegen. Da rollen auch große Herausforderungen auf uns zu, die wir jetzt noch nicht absehen können. Das gehört natürlich auch dazu. Also genau, im Jahr 26, wenn man dann Menschen fragt, ist es jetzt nicht toll hier, vielleicht sagen die auch, ich bin richtig genervt, jetzt hier auf einer Baustelle unterwegs zu sein. Aber hoffentlich ist es danach dann wesentlich besser und davon gehe ich eigentlich aus.
Genau, dann kommen wir zurück zur Vision für 31.12.2026. Wir haben ja schon gesagt, vielleicht ist bis dahin nicht alles, also jede Baustelle schon weg, aber da hat sich schon ganz viel irgendwie bewegt. Genau, Jakob. Gibt es noch was, was du quasi zum Modellvorhaben unbedingt heute loswerden willst? Also was heute noch unbedingt gesagt werden muss?
Zum Schluss gibt es auch oft so Ausblicke auf Termine und so, ne? Vielleicht können wir das nochmal zusammen.
Ja. Also wir können schon mal verraten, dass du sicher nicht das letzte Mal bei uns gewesen bist.
Also zumindest das Thema, ne? Ja. Genau, wir laden den Jakob auf jeden Fall wieder ein.
Wir schauen mal, was es für Fragen geben wird und wer dann eine gute Ansprechperson ist für den Podcast. Ansonsten gerne wieder, ja. Naja, nächstes Jahr Ausblick. Also ich habe ja schon gesagt, am 15.03. haben wir die Ergebnisse dieses ersten großen Wettbewerbs, über die wir dann uns streiten können und sprechen und raufen können, die stellen wir aus. Wir haben dann hoffentlich so Mai, Juni herum einen Workshop zur Umgestaltung der Treppe am Muldenweg. Also das ist dort oben auf dem Wiesenhügel und ist eigentlich so die Verbindung auch Richtung Nordwesten, sage ich jetzt mal, Richtung Stadt. Dort soll eine Treppenanlage so gestaltet werden, dass die Barriere noch ein bisschen reduziert wird. Also der Hang bleibt ein Hang, der wird nicht weggebaggert, aber eine Treppe kann ja auch gut funktionieren, nicht gut funktionieren, kann einladen zur Bewegung oder zum sich aufhalten. Und das ist also ein Verbindungsstück. Dazu wird es dann Planungsergebnisse geben, die wir vor Ort zur Diskussion stellen wollen. Vielleicht gibt es auch verschiedene Varianten, die man diskutieren kann. Dazu würden wir dann die Menschen vor Ort auf jeden Fall einladen. Am 13. Mai, da ist bundesweiter Tag der Städtebauförderung, also da kann man durch Deutschland reisen und schauen, was die Städte mit diesen Fördermitteln so anstellen, nicht nur im Modellvorhaben, sondern auch in anderen Programmen der Städtebauförderung. Es gibt ja verschiedenste und wir werden auf jeden Fall Südost auch zum Thema machen. Am 13. Mai, das ist ein Samstag, werden wir, denke ich, so gebündelt verschiedene Formate in der Beteiligung uns überlegen. Vielleicht gibt es nochmal Rundgänge durchs Gebiet, um auch nochmal zu schauen, was ist denn vielleicht noch möglich, an kleineren Punkten irgendwie umzugestalten. Gibt es da irgendwo Handlungsbedarf? Wir werden natürlich auch diese Wettbewerbsergebnisse an dem Tag irgendwie besprechen und schauen, welche Themen wir dann noch mit draufnehmen an diesem 13. Mai.
Save the date.
Save the date, 13. Mai, schon mal dick in den Kalender. Genau. Ja, sicherlich werden wir das ein oder andere Vorhaben, Bauvorhaben dann mit Planungsstand haben, den man dann gut besprechen kann. Andere ohne Planungsstand, wie bei der Judo-Hallen-Umfeldgestaltung, die wir dann besprechen wollen und müssen, um nach vorne zu gehen und Ideen zu entwickeln, was da passieren kann. Das wäre vielleicht so der Ausblick. aufs nächste Jahr in Sachen Öffentlichkeit und Beteiligung.
Genau, und ich verrate sicherlich nicht zu viel, wenn wir sagen, ihr denkt ja auch gerade noch darüber nach, wie ihr das noch besser sichtbar machen könnt, also was quasi die Homepage betrifft, all das, was du hier gerade sagst. Also gibt es auf der Stadtseite, gibt es eine Unterkategorie Modellvorhaben Südost. Da findet man das eine oder das andere dazu und hoffentlich bald auch noch ein bisschen mehr.
Genau, das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser aufbauen und sortieren und strukturieren und mal schauen, was noch dazu kommt. Sicherlich wird man auch die Wettbewerbsergebnisse sich zu Hause im Warmen am Computer dann anschauen können. Genau.
Genau, und mit einer Sprechstunde dann zu jemandem, der ihm das erklärt. Oder ist es tatsächlich alles so selbsterklärend?
Das wird sich zeigen.
Das wird sich dann zeigen. Mhm. Also ich kann mich anbieten, so als erste neutrale Drüberschauerin. Ja, vielen Dank, Jakob. Das ist doch ein sehr komplexes Thema, aber ich hoffe, es ist uns gelungen, ein bisschen Komplexität zu nehmen, gerade was auch diese Prozesse angehen. Genau, und jetzt stellt liebe Susanne noch die Abschlussfrage.
Ja, wir haben immer eine Abschlussfrage, die du natürlich vielleicht schon weißt, Jakob, weil du unseren Podcast natürlich gerne hörst. Wir sind natürlich Teil der Stadtteilkonferenz und aus dieser geboren. Somit wollen wir gerne auch von dir wissen, was ist für dich die Stadtteilkonferenz und wie nutzt du diese?
Die Stadtteilkonferenz ist für mich das Sinnbild dafür, wie gut vernetzt dort die Akteure schon sind und eine Plattform, wo man hingehen kann, wenn man etwas vor Ort machen will und auf jeden Fall viel Hilfsbereitschaft stößt und sich gut vernetzen kann. Also jeder, der vor Ort irgendwie was machen will, der sollte dort vorbeischauen und das nutzen, denke ich. Und das ist eine irre Energie, die da rausgeht.
Ja, vielen Dank, lieber Jakob, für das fachliche und angenehme Gespräch. Aufgenommen haben wir heute am 20.12. und sagen Dankeschön. Bis bald.
Danke, bis bald.
Genau. Ciao.
Ciao.